Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Gemeinde hilft Migranten. In Polen helfen muslimische Tataren den arabischen Flüchtlingen im Grenzgebiet. Erschreckendes Ausmaß. Die Missbrauchsstudie in Frankreich sorgt für ein Nachbeben. Und mit einem Seelsorger durch Prag die Arbeit eines Geistlichen in Zeiten der Pandemie. Internationale Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass etwa 3000 Flüchtlinge an der Grenze zwischen Polen und Belarus festsitzen und dass möglicherweise ihre Zahl noch steigen könnte. In Polen und in der EU sucht man nach politischen Lösungen, indessen wird aber die Situation für die Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze zunehmend katastrophaler. Und für internationale Beobachter war es nur eine Frage der Zeit, wann Menschen dort sterben würden. Im Dorf Boniki, etwa 10 Kilometer entfernt von der Grenze zu Belarus, leben Tataren, also eine muslimische Minderheit. Sie sind hin und her gerissen zwischen der Solidarität mit den Flüchtlingen, Geflüchteten und der Treue zur polnischen Regierung. Martin Sander hat das Dorf aufgesucht.
Am Abzweig zu einer Straße ganz im Osten Polens, die in das Dorf Boniki führt. Hier wärmen sich ein paar Männer auf. In einem rostigen, durchlöcherten Fass lodert Feuer. Die Kleidung der Männer wirkt verschlissen. Ihre Gewehre funkeln nagelneu. Die jungen Militärs dienen in der Territorialverteidigung. Diese Formation hat die nationalkonservative PiS-Regierung vor einigen Jahren zum Schutz der polnischen Grenzen ins Leben gerufen. Derzeit soll sie im Zusammenspiel mit der Polizei das polnische Grenzgebiet zu Belarus kontrollieren. Und vor allem nach Flüchtlingen fahnden. Genauere Auskünfte über ihre Arbeit wollen mir die Territorialverteidiger nicht geben. Sie dürften es nicht, sagen sie. Boniki, knapp 10 Kilometer vor der belarussischen Grenze, wird bis heute von muslimischen Tataren bewohnt. Der polnische König Jan Sobieski hatte ihnen 1679 für ihre treuen Militärdienste ein Ansiedlungsprivileg verliehen. In Boniki und anderen Ortschaften der Region, die heute teils zu Litauen, teils zu Belarus und zu Polen gehören. In Boniki lebt derzeit ein halbes Dutzend tatarischer Familien. Das Dorf ist ein traditionsreiches Zentrum polnischer Muslime. Es gibt eine aus Holz errichtete Moschee, ein Gemeindezentrum und den größten muslimischen Friedhof Polens. Seine Anfänge gehen auf das 18. Jahrhundert zurück. Am Eingangstor finden sich Aufschriften in polnischer, belarussischer und arabischer Sprache. Die Gräber sind gen Mekka ausgerichtet. 4 von ihnen im hinteren Teil haben nur einfache Schilder. Es sind die frischen Gräber der Flüchtlinge, die von Belarus die EU-Außengrenze überwanden und dann auf der polnischen Seite an Hunger, Kälte oder Erschöpfung starben. Ende November wurde das vor der Geburt gestorbene Kind einer schwer unterkühlten Irakerin bestattet. Der Imam der tatarischen Gemeinde, Alexander Bazarewicz, leitete die Zeremonie und erklärte:
Leider bewirten wir diese Menschen nicht mit Tee. Wir bestatten sie. Das ist das Schlimmste.
Dann sprach der Imam eine Warnung aus.
Sofern sich irgendwer in den Kopf setzt, nach Polen zu kommen und das auf diesem Weg, wäre es besser, den Plan fallen zu lassen. Er könnte das Schicksal derjenigen teilen, die hier auf dem Friedhof liegen. Ich weiß nicht, wie viele Flüchtlinge noch auf unserem Friedhof die letzte Ruhe finden werden.
Seit Anfang September herrscht an der Grenze zu Belarus der Ausnahmezustand. Die Regierung in Warschau hat einen langen, 3 Kilometer breiten Streifen direkt an der Grenze unter Sonderrecht gestellt. Ortsfremde, darunter Flüchtlingshelfer, dürfen diese Zone nicht betreten. Nur ausgewählten Journalisten ist es seit wenigen Wochen erlaubt, Teile davon unter Aufsicht von Militär und Polizei zu betrachten. Man weiß, dass Flüchtlinge, denen es gelingt, von Belarus nach Polen zu gelangen, im Pushback-Verfahren nach Belarus und von dort abermals nach Polen zurückgetrieben werden. Manche über 10 Mal. Es sind mindestens 1 Dutzend Tote zu beklagen, vielleicht auch mehr. Niemand kennt die genauen Zahlen. An einem Dezembertag hebt Tomasz Częstnowicz, ein Tatare, auf dem muslimischen Friedhof von Bohoniki gerade das Grab für einen verstorbenen Nachbarn aus. Angesprochen auf die Flüchtlinge muss er erst einmal nachdenken.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Natürlich weiß ich, dass es um ein Spiel von Lukaschenko, unserem feinen Nachbarn in Belarus, geht, in Anführungszeichen gesprochen. Aber wenn die Flüchtlinge nun schon in Polen sind, sollte man sie nicht wieder hinauswerfen. Man darf es nicht dazu kommen lassen, dass sie hier ihr Leben verlieren.
Sie brauchen Unterstützung, denn es ist kalt. Sie brauchen etwas zu essen. Im Sommer wäre alles nur halb so schlimm, aber jetzt, im Winter.
Sagt Eugenia Radkiewicz. Die Tatarin vermietet Zimmer an Touristen in Bohoniki. Sie verwahrt einen Schlüssel zur Holzmoschee aus dem 19. Jahrhundert auf der anderen Straßenseite. Besuchern führt sie die beiden Gebetsräume für Frauen und Männer vor und den nach Mekka gerichteten Altar. Stets eilt sie herbei, wenn sie Fremde sieht. Auch Flüchtlinge seien schon da gewesen, aber...
Die haben Angst, die verstecken sich. Aber als ein paar von ihnen die Moschee gesehen haben, haben sie sich dafür interessiert. Sie sind auch hereingekommen, haben sich ein bisschen hingesetzt. Wir konnten uns nicht verständigen. Ich weiß nicht, woher die kamen.
Im Gemeindezentrum von Bohoniki werden historische Tatarentrachten und andere Artefakte ausgestellt. Dort treffe ich Maciej Częstnowicz, den Gemeindevorsteher. Über die Lage der Flüchtlinge, die vorwiegend aus dem Nahen Osten kommen, sagt er:
Uns als polnische Muslime lässt das wirklich nicht kalt. Diese Menschen sind aus einem schlechteren Leben geflohen und haben einen besseren Ort für sich gesucht, um in Würde eine neue Existenz aufzubauen. Aber dann kam es, wie es kam. Ihr Leben endete hier auf polnischem Boden.
Mit ganz offenen Armen will der Vorsteher der Tatarengemeinde von Bohoniki die Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze jedoch auch nicht empfangen.
Wenn es 100 oder auch 300 Menschen wären, dann könnten wir sie unterstützen. Aber man müsste sich auch dann erst einmal überlegen, wie man sie unterbringt, ihnen eine Unterkunft besorgen, Verpflegung, ärztliche Hilfe. Das sind doch keine Hündchen, die man zu sich nimmt und dann wieder aussetzt. Wenn man Menschen aufnimmt, dann muss man auch die Verantwortung für ihr weiteres Schicksal übernehmen. Es geht aber hier um eine andere Kultur. Die Leute werden sich an unsere Kultur der polnischen Muslime nicht anpassen. Die haben andere Sitten. Da soll man sich nicht täuschen.
Mit der Politik der PiS-Regierung in Warschau ist der Gemeindevorsteher nicht völlig einverstanden. Maciej Częstnowicz kritisiert, dass die polnischen Machthaber die EU-Außengrenze zu Belarus allein bewachen wollen und dort keine Vertreter der EU dulden. Gegen den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko solle man sich gemeinsam mit Militärs aus anderen europäischen Ländern verteidigen. Die polnischen Soldaten und Grenzpolizisten benötigten insgesamt mehr Unterstützung, findet er.
Unsere Soldaten, die den belarussischen Soldaten an der Grenze direkt gegenüberstehen, brauchen praktisch alle einen Psychologen. Denn es ist schon erschütternd, wenn man in der Nacht patrouilliert und dann kommt auf der anderen Seite ein belarussischer Soldat herbei und lädt demonstrativ seine Waffe durch. Man weiß ja nicht, was in dessen Kopf passiert. Wird er gleich schießen oder nicht? Da setzt die Psyche aus.
Den Flüchtlingen, die in Not sind, soll geholfen werden. Vor allem aber soll den polnischen Grenzsoldaten und PolizistInnen geholfen werden. Täglich werden im tatarischen Gemeindezentrum von Bohoniki daher mehrere 100 Portionen Essen gekocht und umsonst an die Grenze gebracht. Eine Spende für die Uniformierten. Die Muslime von Bohoniki verstehen es als Beitrag zur Verteidigung ihres Landes. So hängt am Zaun vor der Moschee seit Wochen ein großes Transparent mit dem Bild eines polnischen Uniformierten. Der Schriftzug lautet: Wir danken euch für euren Dienst und den Schutz unserer Grenze.
das tatarische Dorf Bohoniki in Polen, ein Beitrag von Martin Sander. Es ist nach wie vor ein wichtiges Thema in Frankreich und viele Franzosen sind erschüttert und geschockt. Nach Hochrechnungen einer unabhängigen Untersuchungskommission sind seit den 1950er Jahren in der katholischen Kirche in Frankreich 216.000 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Unter Einbeziehung der von der Kirche betriebenen Einrichtungen geht man sogar von 330.000 Opfern aus. Das war Anfang Oktober und die Woge des Entsetzens im Land ist noch keineswegs abgeebbt. Und in der deutschen Studie ist die Rede von 3.677 Opfern. Sie allerdings bezieht sich rein auf die in Kirchenakten aufgespürte Fälle. Was Frankreich von Deutschland in dieser Hinsicht unterscheidet, dazu Susanne Krause aus Paris.
Ein Erdbeben bedeutet der Bericht zu sexueller Gewalt in der katholischen Kirche Frankreichs für deren Verantwortliche, so die Tageszeitung Le Monde Anfang Oktober. Verfasst wurde er in zweieinhalbjähriger Arbeit von der Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, kurz CIAS. Zur unabhängigen Kommission zur sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche gehörten auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Staatlichen Instituts für Gesundheitsforschung, INSERM. Sie verfassten eine repräsentative soziologische Erhebung allgemein zu sexueller Gewalt, sagt CIAS-Mitglied Philippe Portier.
L'échantillon représentait 28.000 personnes.
Die Untersuchungsgruppe umfasste 28.000 Personen. Dank der gesammelten Daten zu sexuellen Übergriffen durch Priester oder Ordensmitglieder konnten wir die Zahl diesbezüglicher Opfer für die Gesamtbevölkerung hochrechnen. So kommen wir für den Zeitraum 1950 bis 2020 auf rund 216.000 Opfer, mit einem Unsicherheitsfaktor von plus minus 50.000 Personen.
Pour la période qui allait de 1950 à 2020.
Ein weiteres Ergebnis: Die meisten Missbrauchsfälle an Minderjährigen gibt es in der Familie, gefolgt vom Freundeskreis. Auf Platz 3 steht die Kirche, weit vor Schule und Sportclubs. Als zweiter Pfeiler des CIAS-Berichts dienen Archivrecherchen. Die unterstanden Portier. Der bekannte Religionssoziologe ist Vizepräsident der École pratique des hautes études, eine auf die Forschung insbesondere in Geschichts- und Religionswissenschaften orientierte Pariser Hochschule.
L'équipe de recherche que j'ai dirigée, elle a travaillé sur les archives de l'Église et les archives de l'État.
Mein Forschungsteam hat zahlreiche Archive abgeklappert, kirchliche und auch staatliche, die des Innen- wie auch des Justizministeriums. Das Studium der Akten zu Missbrauchsfällen ergab, dass in den vergangenen 7 Jahrzehnten 3000 Priester oder Ordensmitglieder Kinder missbraucht haben oder hätten. Es dürfte 5000 bis 28.000 missbraucht gegeben haben. Dass die Schere weit auseinanderklafft, liegt daran, dass wir nicht wissen, wie viele Kinder ein Täter je missbraucht hat.
28.000 abusés, en fonction du nombre d'abusés par prêtre.
Fast drei Viertel aller katholischen Kirchenarchive im Land konnte das Forscherteam aufsuchen. Zumeist sei es sehr offen empfangen worden. Im Gegensatz zur Missbrauchsstudie in Deutschland wurde auch die Lage bei Ordensgemeinschaften erkundet. Kommissionsleiter Jean-Marc Sauvé nennt eine weitere Eigenheit der französischen Studie.
Les chercheurs en France ont pu accéder directement aux archives.
Unsere Forscher hatten direkten Zugang zu den Kirchenarchiven. Bei den Untersuchungskommissionen in den Vereinigten Staaten und in Deutschland hatten aus Datenschutzgründen nur Mittelspersonen oder Anwälte die Akten einsehen dürfen. Wäre man bei uns genauso vorgegangen, hätte das sicher zu einer geringeren Zahl von Fällen geführt. Dank der Archivrecherchen konnten die Forscher den Umgang der Kirche mit Missbrauchsfällen analysieren. Portier spricht von drei unterschiedlichen Epochen.
La première période est une période qui court de 1950 à 1970.
Die erste betrifft die Zeit von 1950 bis 1970. Auf diese 20 Jahre entfällt die größte Zahl aller aktenkundigen Täter, 52%. Es war nicht so, dass die Kirche nichts vom Problem wusste. Damals gründete sie einen Verein. Der kümmerte sich um sogenannte Päderasten, um Priester, die Verhaltensprobleme im Umgang mit Kindern hatten, wie man damals sagte. Zu der Zeit hat die Kirche alles getan, um zu verhindern, dass der Staat sich bei der Behandlung schwieriger Fälle einmischt.
Au contraire, elle fait tout pour éviter que l'État n'intervienne.
Ab 1970 und bis Mitte der 1990er Jahre dann sei das Thema bei der Kirche völlig verschwunden. Keine Rede mehr von pädophilen Klerikern gewesen. Zudem muss man wissen, nicht alle Kleriker, die sich an Kindern vergehen, sind pädophil. Die Studie nennt auch Stichworte wie Machtmissbrauch und unreife Sexualität.
Il faut attendre le milieu des années 1990 pour que l'Église.
Erst ab Mitte der 1990er Jahre hat die Kirche sich völlig neu wieder mit dem Problem auseinandergesetzt. Völlig neu insofern, als sie zum einen den Opfern Platz einräumt, das gab es vorher nicht. Und zum anderen setzt sie seit der Jahrtausendwende bei der Regelung schmerzhafter Fälle mehr und mehr auf den Staat. Bischöfe und Ordensvorstände entscheiden immer öfter, pädokriminelle Täter in Diözesen oder religiösen Instituten an staatliche Institutionen zu melden.
Décident de signaler les pédocriminels de leur diocèse, les pédocriminels de leurs propres instituts religieux aux institutions publiques.
Die Opfer stehen im Bericht der SIAS im Mittelpunkt. Bei einer Tour de France hat die Untersuchungskommission Hunderte von ihnen angehört. Viele Erzählungen wurden in einem Buch gesammelt, dessen Titel Von Opfern zu Zeugen. SIAS-Mitglied Alice Casagrande.
Un homme finit sa narration et demande à Didier si à son avis ce qui lui est arrivé est vraiment grave.
Ein Mann beendet seine Erzählung. Er fragt Kommissionsmitglied Didier, ob der meine, das, was er erlebt habe, sei wirklich schlimm. Als Didier ihm antwortet, es sei gerechtfertigt, sich an den Staatsanwalt zu wenden, wird er ruhiger. Dass Didier das nicht nur aus Gefälligkeit gesagt hat, tröstet ihn sichtbar. Eine 60-Jährige lauscht Joël, als er fragt, wie sie es geschafft hat, trotz des Missbrauchs in der Kindheit aufrecht zu bleiben. Sie lächelt wie jemand, der am Ziel ist. Sie sagt, es freut mich, dass Sie mir das sagen.
Ça me fait plaisir que vous disiez ça.
Schon im vergangenen März hatte die französische Bischofskonferenz erstmals ein 11-Punkte-Programm zum Kampf gegen sexuelle Gewalt in der Kirche aufgelegt. Doch darüber gehen die 45 Empfehlungen des SIAS-Berichts weit hinaus. Bei der Vollversammlung der Bischöfe im November in Lourdes versicherte Éric de Moulin-Beaufort, Präsident der Bischofskonferenz, man werde massiv nachbessern.
Lorsque vendredi matin, nous avons reconnu notre responsabilité institutionnelle.
Als wir beim Auftakt unserer Vollversammlung unsere institutionelle Verantwortung anerkannt und beschlossen haben, den Weg der Anerkennung und Wiedergutmachung einzuschlagen, um es den Opfern zu ermöglichen, Vermittlung und Entschädigungsleistungen in Anspruch zu nehmen, taten wir dies wegen all dem, was die SIAS uns vor Augen geführt hat und weil sie uns diesen Weg dringend angetragen hat. Wir taten dies, weil Scham gebeugte Gläubige das von uns erwarten und uns dies eindeutig klargemacht haben, weil die Gesellschaft uns auf vielfältige Art dazu aufgefordert hat. Vor allem aber haben wir es getan, weil wir den Blick Gottes auf uns spürten, weil wir spürten, wie Ekel und Entsetzen in uns aufstiegen, als wir realisierten, dass so viele Personen dort Leid erlebt haben und erleben, wo sie eigentlich erwarten konnten, das Licht, den Trost, die Hoffnung Gottes zu empfangen.
La consolation, l'espérance de Dieu.
Schon im letzten März hatte die Bischofskonferenz einen Hilfsfonds eingerichtet zur Unterstützung und zum Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Minderjährigen, so dessen Titel. Da war die Rede noch von Beiträgen, die Opfer erhalten könnten. Nun spricht de Moulin-Beaufort explizit von Entschädigungsleistungen. Derzeit enthält der Fonds 500.000 Euro. Ein Klacks angesichts der Entschädigungsgesuche, die auf Frankreichs katholische Kirche zukommen könnten. Um gewappnet zu sein, will man auf 500 Millionen Euro aufstocken. Mittel, die vor allem durch den Verkauf von mobilem und immobilem Besitz der Bischofskonferenz aufgebracht werden sollen. Im November wurde eine unabhängige Kommission als Anlaufstelle für Opfer eingerichtet. Erste Entschädigungsgelder sollen im neuen Jahr fließen. Daran nichts ändern können dürfte auch die Kritik am SIAS-Bericht, die vor einigen Wochen in traditionalistischen katholischen Kreisen aufkam. So hatte die Katholische Akademie Frankreichs lautstark moniert, die Untersuchungskommission sei angesichts ihrer kritischen Infragestellung unter anderem des Zölibats, der sakralisierten Rolle der Priester und des Beichtgeheimnisses weit über das Ziel, respektive ihre Kompetenzen, hinausgeschossen. Das parierte der Präsident der französischen Bischofskonferenz mit einem Satz. Éric de Moulin-Beaufort bezeichnete die Arbeit der unabhängigen Kommission als großartig.
Aus Paris berichtete Susanne Krause. Die Stimmungslage ist auch in unserem Nachbarland Tschechien nicht gut. Auch dort hat die Pandemie das Land im Griff. Es hat mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen, mit tagtäglichen Corona-Erkrankungen und Corona-Toten. Und ebenso wie in anderen europäischen Ländern nimmt die Unzufriedenheit in Tschechien mit rund 11 Millionen Einwohnern zu. Die Folge? Auch die Geistlichen im Land sind durch die Pandemie besonders gefordert. Mein Kollege Kilian Kirchgessner hat in diesen Tagen in Prag einem Seelsorger über die Schulter geschaut, der sich in einem Prager Krankenhaus auch um die Corona-Patienten kümmert.
Unterwegs durch die winterlichen Straßen Prags mit Jehoš Žáček. Der Priester ist Krankenhausseelsorger in einer großen Universitätsklinik der Stadt. Seit vielen Jahren schon hat er diese Aufgabe und jetzt mit den Corona-Patienten bekomme sie eine völlig neue Dimension. Wir kommen viel zu den Covid-Patienten. Wir haben viele von ihnen. Generell bin ich sehr froh, dass ich im Krankenhaus arbeiten kann. Häufig gehe ich dazu Patienten ohne Religionszugehörigkeit. Aber das bedeutet nicht, dass sie keine geistlichen Bedürfnisse hätten. Jehoš Žáček gehört zum Prämonstratenserorden und lebt im Kloster Strahov. Zusätzlich zu seiner Aufgabe als Krankenhauspfarrer ist er noch für eine eigene Prager Pfarrgemeinde zuständig. Ständig ist er in der Stadt unterwegs, meistens zu Fuß und per Straßenbahn. Sein weißer Habit ist unter seiner Winterjacke zu sehen. Auf die Station kann er niemanden mitnehmen. Etwa die Hälfte seiner Besucher, erzählt er, gilt Corona-Patienten.
Im Frühling und in der zurückliegenden Winterwelle haben wir uns unsere Schutzanzüge angezogen und haben jedem einzelnen Patienten unsere Hilfe angeboten. Jetzt kommen wir nicht mehr dazu. Wir hatten schon damals unsere Kräfte total erschöpft. Jetzt gehen wir zu denen, die uns rufen. Aber auch das ist Arbeit genug. Wir sind zu zweit für diese Aufgabe. Ich bin an 2 Tagen pro Woche da.
Tschechien gehört zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern Europas. Derzeit sinkt die Inzidenz auch hier, liegt aber immer noch bei rund 400. Alle Menschen haben andere Bedürfnisse, auch wenn sie die gleiche Krankheit haben. Vor allem aber haben sie das Bedürfnis, nicht allein zu sein. Sie kommen ins Krankenhaus und schon geht der erprobte Ablauf los. Aufnahme, Untersuchung, Hospitalisierung, Pflege. Auch das Personal, das völlig erschöpft ist, schützt sich selbst durch die Vermeidung von tieferen Kontakten mit dem Gegenüber. Sie haben dafür einfach keine Kraft mehr. Das ist eine Aufgabe, die Jehoš Žáček als Krankenhauspfarrer übernimmt. Eins, sagt er, stellt er jetzt in Zeiten der Pandemie immer wieder fest, vieles sei einfach eine Frage der Lebenseinstellung. Ob jemand die Welt für gut oder für böse hält, ob er sich in einer Welt sieht, in der andere Menschen uns angreifen, uns versklaven wollen. Wenn man alles für eine Verschwörung hält und meint, dass andere an der eigenen Verletzung ein Interesse hätten, dann ist das ein Glaube, gegen den man nur schwer ankämpfen kann. Trotz aller Anstrengung, dass er in diesen Zeiten als Krankenhauspfarrer arbeitet, sagt Jehoš Žáček, lasse ihn immer Neues lernen. Und zumindest das empfinde er als etwas Positives.
Aus Prag, Kilian Kirchgessner. Und das war's dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktor Prag. Ein Programmhinweis. Heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Gesellschaft und Religion das Feature Katholische Schmähschrift. Vor 150 Jahren wurde der Talmud-Jude veröffentlicht. Jetzt geht es bei uns weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Agenda.